SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Radio SRF. Blindwütig prügelnde Polizisten. Zwei neue Fälle in Frankreich empören die Öffentlichkeit mit möglichen politischen Folgen. Wer psychische Probleme bekommt, findet oft ambulante Hilfe. Wir haben herausgefunden, dass der Trend aber in die andere Richtung geht, weil das lukrativer ist. Das sei sehr heikel.
Wir haben das Problem, dass diese ambulanten Versorgungsstrukturen vollkommen unterfinanziert sind und ein Wegbrechen von diesen Möglichkeiten, von diesen Behandlungsmöglichkeiten wäre im Moment fatal.
Sagt der stellvertretende Direktor der Uniklinik Bern, Sebastian Walter. Wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele Alphatiere? Was ist das beste Bundesratsteam? Der Politologe Adrian Vatter hat ein Buch darüber geschrieben, ihn fragen wir im Tagesgespräch. Und auch Altbundesrat Ogi kommt zu Wort.
Man darf nicht ein Mimöseli sein. Man muss können mit Niederlagen umgehen. Das ist, wenn man sportlich vergangen hat, ist das ein bisschen einfacher. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich da Schwierigkeiten gehabt.
Mehr dazu bei uns um 1. Rendezvous. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Anna-Lisa Achtermann mit der Nachrichtenübersicht.
Wir starten mit 10 aktuellen Corona-Zahlen. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet 4.312 neue Corona-Infektionen und 141 Todesfälle. Über 3.300 Personen werden derzeit im Spital behandelt im Zusammenhang mit Covid-19. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt laut SRF-Data bei rund 3.900. Das sind 20% weniger als in der Vorwoche. Im 7-Tage-Schnitt war jeder 19. Test positiv. Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen bis und mit Weihnachten? Zwei Kantone gaben heute weitere Details bekannt. Der Kanton Zürich verlängert seine Maßnahmen bis Ende Jahr. Das heißt, die Gastrobetriebe und Läden im bevölkerungsreichsten Kanton bleiben auch über die Festtage geöffnet. Der Kanton Jura will seine Corona-Maßnahmen hingegen lockern. Dort sind Restaurants und Museen im Moment geschlossen. Ab dem 10. Dezember sollen sie wieder Gäste empfangen können und ab dem 17. Dezember sollen auch weitere Kulturinstitutionen wieder öffnen dürfen, wie die Kantonsregierung mitteilt. Sie knüpft diese Lockerungen aber an die Entwicklung der Corona-Fallzahlen und die Situation in den Spitälern. Unternehmen mit mindestens 100.000 Franken Umsatz vor der Pandemie haben derzeit Anspruch auf finanzielle Corona-Hilfen. Die Mehrheit der Wirtschaftskommission des Nationalrats fordert nun, diese Umsatzschwelle zu senken auf 50.000 Franken. Diese und weitere Änderungen am Covid-Gesetz sind umstritten. Das Parlament wird sie ab Montag in der Wintersession beraten. Mehr Notfälle in den Bergen, das meldet der Schweizer Alpenclub SAC für das laufende Jahr. In den ersten 9 Monaten seien fast 2.900 Personen in den Bergen gerettet oder geborgen worden. Rund 400 mehr als in der gleichen Periode im letzten Jahr. Die Corona-Pandemie habe das Geschehen beeinflusst. Im März und April seien die Zahlen zurückgegangen, da wegen des Lockdowns von anspruchsvollen Aktivitäten in den Bergen abgeraten wurde. Ab Mai seien die Zahlen dann aber angestiegen. Vor allem beim Klettern, Bergwandern und beim Mountainbiken seien mehr Sportlerinnen und Sportler in Not geraten. 60% der Frauen in der Schweiz sind erwerbstätig. Das sind gut 3% mehr als noch vor 10 Jahren, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Am meisten zugenommen hat die Erwerbstätigkeit bei den 55- bis 64-Jährigen sowie bei Müttern, deren jüngstes Kind unter 7 Jahre alt ist. Im vergangenen Jahr waren gemäß dem Bundesamt für Statistik gut die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in einem hochqualifizierten Beruf tätig. Das sind fast 9 Prozentpunkte mehr als 10 Jahre zuvor. Das Wetter. Heute liegt im Mittelland und an den Voralpen ab etwa 700 Meter weiterhin verbreitet Hochnebel. Morgen steigt die Obergrenze mit Biese tagsüber auf 1000 Meter hinauf und zieht auch über die Nordwestschweiz. Im Südtessin hat es morgen ebenfalls zum Teil tiefe Wolkenfelder. Sonst bleibt es überwiegend sonnig bei rund 8, unter dem Nebel bei maximal 2 Grad.
Frankreichs Polizei sorgte diese Woche gleich zweimal für Schlagzeilen mit brutalen Szenen. Am Montagabend räumten Ordnungskräfte eine illegale Asylunterkunft auf der Place de la République in Paris und prügelten dabei auf wehrlose Migranten ein. 3 Tage später kam ein Video aufs Netz, das zeigt, wie Polizisten einen Mann in seinen privaten Räumen aufs Heftigste traktieren. Die Fälle dürften politische Konsequenzen haben. Aus Paris berichtet Daniel Voll.
Solche Bilder zeigt das französische Fernsehen in seinen Nachrichten selten. 3 Polizisten verprügeln einen Mann, mindestens 2 Dutzend Faustschläge, dazu Tritte mit den Füßen. Die Szene spielt am Samstagabend im 17. Arrondissement von Paris. Musikproduzent Michel Z. legt im Studio eine Arbeitspause ein, geht vors Haus, ohne dass er die obligatorische Maske überzieht. 3 Polizisten sehen ihn, Michel Z. zieht sich ins Studio zurück, die Polizisten folgen ihm, offenbar ohne dass Z. dies merkt. Es kommt zu einem Handgemenge. Das Ganze wird von der Überwachungskamera im Studio festgehalten. Gestern hat Michel Z. bei der Polizei Klage eingereicht und schildert vor dem Kommissariat Reportern seine Sicht der Dinge.
Ils ne m'ont rien signifié, ils le savent, ils sont arrivés derrière moi. Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. On m'a dit sale nègre plusieurs fois en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing.
Die Männer hätten ihn nicht angesprochen, er habe nicht einmal gemerkt, dass sie Polizisten seien. Sie hätten ihn geschlagen und wiederholt als Neger beschimpft. Die Szene findet sich mittlerweile auch auf dem Internet. Selbst Innenminister Gérald Darmanin zeigte sich schockiert. Er habe umgehend die Suspendierung der beteiligten Beamten gefordert, sagte er in der Tagesschau. Sobald die Fakten erwiesen seien, würden sie aus dem Polizeikorps ausgeschlossen.
Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale.
Denn sie hätten die Uniform beschmutzt. Der Film bringt aber auch den Innenminister selber unter Druck. Als oberster Polizist decke er das brutale Vorgehen der Polizei, wird ihm vorgeworfen. Nicht zuletzt mit dem neuen Sicherheitsgesetz, das seit Wochen in Frankreich für Emotionen sorgt. Im umstrittensten Artikel geht es um ein Publikationsverbot von Bildern, bei denen Ordnungshüter erkennbar sind. Solche Szenen sind in sozialen Medien häufig zu sehen, nicht selten verbunden mit Namen und Adressen der Beteiligten. Innenminister Darmanin will seine Leute vor solchen Bedrohungen schützen. Gleichzeitig fürchten aber auch die Medien, dass ein Bilderverbot ihre Arbeit einschränkt. Das Video über die brutale Polizeiaktion im Studio von Michel Z. beflügelt diese Befürchtungen. Es beeinflusst auch den politischen Prozess. Anfangs dieser Woche hat die Nationalversammlung das neue Sicherheitsgesetz in erster Lesung verabschiedet. Nun hat Premierminister Castex angekündigt, dass er den umstrittenen Artikel noch einmal umschreiben will.
So geht es hier weiter. Wer psychische Probleme hat, wäre oft besser aufgehoben, wenn er nicht hinter Psychiatriemauern müsste. Warum es oft trotzdem anders läuft. Wenn Jüdinnen und Juden Unterschriften sammeln, weltweit gegen den nominierten neuen Direktor der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wir fragen nach. Wenn indische Bauern auf die Straße gehen gegen ein Gesetz, das eigentlich ihnen helfen sollte. Und am Wochenende ist der erste Advent, Zeit für Weihnachtsmärkte, eigentlich.
Ich verstehe nicht, dass das die Gemeinde oder Kanton nicht mehr machen und wir können. Das verstehe ich nicht, aber es ist ihr Problem, wir haben ja mehr.
Sagt dieser Schausteller in Bern im Rendezvous. Der Grundsatz ist so simpel wie auch finanziell sinnvoll. Wer krank ist, soll, wenn möglich, ambulant behandelt werden, ohne Übernachtung im Spital. Dieser Grundsatz in der Schweizer Gesundheitspolitik gilt für Körper und Geist. Doch bei psychischen Erkrankungen läuft es in der Praxis oft anders. Da stellen die finanziellen Anreize den Grundsatz ambulant vor stationär auf den Kopf. Mit Nachteilen für die psychisch Erkrankten und das Gesundheitswesen insgesamt. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Rasch und ohne große Hürden, nahe am Wohnort oder gar zu Hause, so sieht in der Schweiz das Konzept für die Hilfe bei psychischen Krisen oder Erkrankungen aus. Doch die Geschäftsinteressen der Kliniken gehen in eine andere Richtung, weiß Thomas Ide, der Präsident von Promentesana.
Die Realität ist eine andere, indem die Finanzierung eigentlich gegenteilig ist. Die Finanzierung sagt klar, eigentlich lukrativ ist eine Versorgung, die nicht am Wohnort ist, sondern in einer Klinik mit einem stationären Aufenthalt.
Der Klinikaufenthalt ist lukrativer, aber auch volkswirtschaftlich teurer als eine ambulante Behandlung. Da sind etwa die Fixkosten der Klinik, aber auch die Verluste des Unternehmens, das in dieser Zeit auf seinen Mitarbeiter, seine Mitarbeiterin verzichten muss. Denn im stationären Aufenthalt sind diese erstmal weg. Von der Arbeit, von zu Hause und von Freunden. Doch wenn die Krise erst beginnt oder wenn der Alltag zu Hause und bei der Arbeit bewältigbar ist, bleibt nach Einschätzung der Fachleute und der Politik der ambulante Weg der bessere. Unter dem Strich ist es auch der günstigere. Trotzdem entstehen kaum neue Ambulatorien, im Gegenteil, wie Thomas Ide, selbst Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, erklärt.
Es gibt im Moment in der Schweiz relativ viele größere psychiatrische Institutionen, die haben ihre ambulanten Bereiche reduziert oder gar abgestoßen, weil das für sie zu wenig lukrativ war.
Beziffern ließe sich das nur schwerlich. Jeder Kanton habe seine eigenen Regeln. Die einen würden die Defizite der Ambulatorien übernehmen, andere nicht. Vorbildlich seien etwa die Kantone Waadt und Bern. In Bern ist mit den universitären psychiatrischen Diensten auch gerade das größte Haus der Region auf Platz, mit einem Angebot über alle Bereiche. Allerdings stellt der stellvertretende Direktor der Uniklinik Bern, Sebastian Walter, fest,
dass gerade die ambulanten Angebote für schwerkranke Patienten in der Psychiatrie massiv unterfinanziert sind und dass alle Kliniken, die sowas anbieten, sich immer wieder die Frage stellen müssen, wie lange sie diesen Service aufrechterhalten können.
Ohne Quersubventionierung gehe es nicht. Zudem, anders als die ebenfalls ausgelasteten Psychiaterinnen und Psychotherapeuten in Praxen, haben die ambulanten Dienste einen Versorgungsauftrag und somit eine Aufnahmepflicht. In Bern seien aktuell 450 Patientinnen und Patienten in den Ambulatorien in Behandlung, sagt Pflegefachfrau Bettina Neser.
Wir sind ausgelastet und die Ambulatorien nehmen auch weiterhin Patienten auf. Ja, es gibt viel zu tun, aber das handeln wir.
Ein Blick in die Statistik zeigt, die Zahl der psychiatrischen Behandlungen hat zugenommen, sagt Alexandre Tuch vom Gesundheitsobservatorium.
Über die vorhandenen Plätze haben wir keine direkten Informationen. Wir wissen aber, dass die Inanspruchnahme sowohl im Bereich der psychiatrischen Praxen wie auch im Bereich der Spitalpsychiatrie ambulant zwischen 2012 und 2017 gestiegen sind.
Ein Abbau der ambulanten Plätze lässt sich statistisch also nicht zeigen. Mit Blick auf die zunehmende Nachfrage und die langen Wartelisten jedoch bleibt fraglich, ob es in Zukunft genügend ambulante Angebote geben wird.
Yad Vashem. Es ist die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, ein Museum und auch eine Forschungsinstitution, die die Erinnerung an die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg wachhält. Yad Vashem soll ab Jahresbeginn einen neuen Direktor bekommen, Ephraim Etan, einen Ölmanager und nationalreligiösen Politiker. Die Nominierung ist hoch umstritten, auch unter den Holocaust-Überlebenden und auch bei vielen Schweizer Jüdinnen und Juden. Die Nominierung Etams hat die erste Hürde geschafft, die zweite könnte sie in den kommenden Wochen nehmen. Ich sprach darüber kurz vor der Sendung mit dem Chefredaktor der jüdischen Wochenzeitung Tachles, Yves Kugelmann, und fragte ihn, wie stehen Sie einer möglichen Wahl von Ephraim Etam gegenüber?
Negativ, sie wäre auch ein Skandal und einzigartig in der Forschungswelt, Museumswelt, Archivwelt des Holocaust und insofern sicher nicht hilfreich für die Sache.
Es ist eine Petition im Umlauf, in der davor gewarnt wird, die Leitung von Yad Vashem, dem, ich zitiere, unverhohlen rechtsgerichteten, extremistischen und historisch ungebildeten Politiker Effi Etam zu übergeben. 800 Wissenschaftler, Museumsdirektorinnen, Publizisten und andere haben diese Petition unterzeichnet. Wie wichtig und wie gewichtig sind denn diese Stimmen?
Diese Stimmen sind insofern wichtig und gewichtig, weil viele der unterzeichneten namhafte Forscherinnen und Forscher sind aus der akademischen Welt im Bereich eben von Holocaust und Zeitgeschichte. Insofern sind es nicht unbedingt nur prominente Namen, die man jetzt halt so kennt, sondern es sind wirklich Leute aus dem Feld der Forschung, der Archive, der Museen. Leider fehlen verschiedene jüdische Politikerinnen und Politiker von jüdischen Organisationen, die eigentlich bei einer solchen Petition mitmachen müssten und bei einer solchen Nomination aufschreien müssten, wie es sonst der Fall ist, wenn es um Antisemitismus geht. Hier geht es um Rassismus, eben auch, das steht in der Petition nicht. Efietam ist ein Rassist und insofern ist er nicht tragbar und auch nicht wählbar.
Können Sie uns ein Beispiel geben, inwiefern er ein Rassist ist?
Er hat in den verschiedenen Äußerungen über die muslimisch-arabische Minderheit in Israel sich immer wieder rassistisch geäußert, sie mit Krebsgeschwüren verglichen und ohne jetzt alle seine Wortmeldungen hier zu zitieren, ist es einfach so, dass er auch für das steht und bekannt ist, dass er diese Minderheiten und auch andere ausgrenzt.
Offenbar klagen einige der 800 Mitarbeiter von Yad Vashem selbst über die zunehmende Instrumentalisierung der Gedenkstätte zu politischen Zwecken. Wie sehen denn Sie diese Entwicklung? Ist das etwas ganz Neues?
Nun, Geschichte in verschiedenen Ländern ist immer auch Teil der Politik. Das sehen wir aktuell in Osteuropa, in Ungarn, in Polen. Und nicht anders ist es in Israel. Der Holocaust war immer schon auch ein politisches Instrument, mit guten Gründen übrigens. Und oft dann wird es halt in die negative Seite umgeleitet. Das ist das, was wir jetzt erleben. Und insofern ist diese Kritik natürlich berechtigt, aber es ist jetzt nicht ein neues Phänomen.
Beobachter vermuten, dass der nominierte Ephraim Etam ein innenpolitisches Faustpfand ist von Premier Netanyahu. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit Ihrer Einschätzung nach, dass Anfang Januar jemand ganz anderes die Holocaust-Gedenkstätte dann hüten wird?
Sie ist sicher größer geworden in den letzten Tagen. Oppositionsführer Benny Gantz hat angekündigt, dass er mit seiner Blau-Weiß-Partei gegen diese Nomination stimmen wird. Der Druck auf Netanyahu ist inzwischen gestiegen. Und in Israel gibt es immer noch dieses Vernunftselement, das noch nicht weg ist. Und deshalb glaube ich, dass die Chance groß ist, dass eben am Schluss diese Wahl so nicht zustande kommen wird. Weil wenn sie zustande kommt, ist es ein Paradigmawechsel für Israel, für Yad Vashem und übrigens für diese Organisation auch so ziemlich das Ende einer glaubwürdigen Partnerschaft mit internationalen Organisationen, Partnerschaften für Museen, politischen Stellen und alles andere.
Sagt der Chefredaktor der jüdischen Wochenzeitung Tachles, Yves Kugelmann. Es ist eine große Unmutsbekundung hunderttausender indischer Bauern, ihr Marsch heute auf Delhi. Die Bauern im indischen Gliedstaat Punjab protestieren nun schon seit über zwei Monaten gegen das neue Landwirtschaftsgesetz. Es soll den Agrarmarkt liberalisieren und die Festpreise für Reis und Weizen aufheben. Zum Wohl der Bauern, heißt es. Die aber befürchten weitere Verschlechterungen. Der Protest richtet sich nicht nur gegen die neuen Landwirtschaftsgesetze, es geht auch um Identität. Thomas Gutersohn berichtet.
Am Amritsar-Delhi-Kolkata-Highway haben Bauern aus Punjab ihr riesiges Zelt aufgeschlagen. Die Schnellstraße führt direkt nach Delhi. Dorthin wollen sie. Ihr Protest gegen die Regierung ist gut sicht- und hörbar. Die Bauern sind Sikh, erkennbar an ihren langen Bärten und den nach oben gesteckten Turbanen. In Punjab machen sie etwa 60% der Bevölkerung aus, fast alle sind Bauern. Die neuen Landwirtschaftsgesetze betreffen sie besonders stark. Vor zwei Monaten hat uns die Regierung den Mindestpreis für Reis und Weizen gestrichen. Die Regierung will uns ausquetschen, sagt Pradeep Singh, einer der Bauern am Rande der Veranstaltung. Der Mindestpreis garantierte den Bauern ein Minimaleinkommen. Laut den neuen Gesetzen sollen sie künftig direkt mit den großen Lebensmittelfirmen verhandeln. Die Bauern fürchten einen Preiszerfall. Das ist ein Trick. Die Multis können die Preise nach unten drücken, wenn nach der Ernte das Angebot groß ist. Dann aber horten sie die Ware in ihren riesigen Silos, um so die Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Der Profit geht an sie, wir gehen leer aus. Beim Verkauf der Zwiebel, die keinen Mindestpreis hat, laufe es schon so. Nun seien bald Reis und Weizen betroffen, befürchtet der Bauer, seine wichtigste Einkommensquelle. Die neuen Landwirtschaftsgesetze sind aber nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Tatsächlich geht es bei den Protesten um mehr.
We want to develop a structure where we can fight a long drawn out battle for political autonomy of this state.
Wir stehen vor einem lang anhaltenden Kampf für mehr politische Freiheiten, sagt Ajpal Singh Brar, einer der Initianten des Protestlagers. So wie im Schweizer Föderalismus die Kantone Macht haben, sollen auch die indischen Gliedstaaten mehr Autonomie besitzen, mehr als bisher. Dabei geht es den protestierenden Bauern hauptsächlich um mehr Autonomie des Gliedstaates Punjab in Sachen Landwirtschaft. Sie sollen selbst entscheiden, was angebaut wird, selbst entscheiden, zu welchem Preis verkauft wird.
So we need to look at solutions for Punjab, which are Punjab-centric solutions.
Lösungen von und für den Punjab, fordert der Protestführer, der eigentlich in Kanada lebt. Das ist nicht außergewöhnlich. Die Sikh-Gemeinschaft in Kanada ist sehr aktiv. Viele Exil-Sikhs schwärmen von einem unabhängigen Khalistan, einem Staat der Sikh, welcher auch den Punjab in Pakistan einschließen würde. In den 70er Jahren nahm diese Khalistan-Bewegung in Indien Fahrt auf, als die damalige Regierung von Indira Gandhi neue Landwirtschaftsgesetze einführte. The Green Revolution. Um die Nahrungssicherheit des Landes sicherzustellen, schrieb sie Punjab eine intensive Landwirtschaft durch die Nutzung von Düngemitteln und Pestiziden vor.
It generated some kind of cash initially, but we were on a steroids, right?
Das war anfangs profitabel, aber die Landwirtschaft im Punjab war wie auf Steroiden, sagt Ajpal Singh Barar. Die Ressourcen des Gliedstaates wurden übernutzt. Der Grundwasserspiegel in seinem Heimatdorf in der Nähe von Amritsar sei um über 30 Meter gesunken. Gegen dieses Landwirtschaftsdiktat von Delhi lehnte sich die Khalistan-Bewegung in den 70er Jahren auf. Ein Konflikt, der zur größten Krise des Landes wurde seit der Unabhängigkeit. Ein fast zweijähriger nationaler Ausnahmezustand und die Ermordung der Premierministerin zur Folge hatte. So weit soll es diesmal nicht kommen, verspricht der Protestführer. Doch jedes Mal, wenn aus dem Punjab Stimmen laut werden für mehr Autonomie, läuten in Delhi die Alarmglocken, sagt er.
A small autonomy suddenly rings up that whole separatism kind of a scenario at the back of the mind of the bureaucrats, the planners and everyone.
Separatismus steht nicht explizit auf der Agenda der Bauernproteste, politische Freiheiten schon. Die Grenze dazwischen ist dünn. Die Situation gleicht jener der 70er Jahre. Es sind wieder die Sikh-Bauern, die gegen neue Landwirtschaftsgesetze von Delhi protestieren. Und wie Indira Gandhi wird auch die Regierung Modi diesem Protest kaum nachgeben. Die Fronten verhärten sich.
Ist die Idee nicht schön? Anstatt im Homeoffice sitzen wir in der Karibik vor dem Bildschirm mit Blick aufs Meer. Einige Tourismusorte versuchen so zumindest etwas Geld zu verdienen. Sie werben um all die, die für die ortsunabhängiges Arbeiten wegen der Pandemie möglich geworden ist. Und sie hoffen daraus, später ein gutes Geschäft machen zu können. Dann, wenn sich ortsunabhängiges Arbeiten etabliert hat. Auch in normalen Zeiten. Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli über die, die Arbeiten mit Reisen verbinden können.
Heute sieht er nicht aufs Meer und es ist auch nicht sonnig. Im Gegenteil, Lorenz Ramsayer sitzt in der bayerischen Nebelsuppe. Aber er macht genau das, was Hotels und Reiseveranstalter als Geschäftsmodell entdeckt haben. Er arbeitet anstatt im Homeoffice in Ferienwohnungen oder Hotelzimmern.
Ich bin ein Teilzeit-digitaler Nomade. Ich versuche immer wieder pro Jahr ein paar Monate unterwegs zu sein.
Zurzeit ist der knapp 50-Jährige mit seiner Partnerin und ihrem gemeinsamen Sohn in Deutschland.
Jetzt einen Monat in Deutschland, dann einen Monat in Holland an der Küste und dann waren wir 3 Monate jetzt in Frankreich unterwegs als Familie.
Arbeit und Reisen verbinden. So könne er am Mittag oder am Abend nach der Arbeit zum Beispiel noch am Meer spazieren gehen.
Dass man auch mal eine neue Umgebung vor den Augen hat und dadurch auch auf Ideen kommt, auch in fremden Ländern, jetzt nicht so fremd, also Frankreich als Nachbarland, hat mich aber trotzdem sehr inspiriert. Man hat doch auch neue Eindrücke und kann das in die Arbeit einfließen lassen.
Workation nennen Tourismusexperten neuerdings das, was Lorenz Ramsayer schon seit Jahren macht. Der Begriff kommt von den englischen Begriffen für Arbeit, Work und Ferien, Vacation. Lorenz Ramsay gehört diesbezüglich also quasi zur alten Garde. Menschen wie Lorenz Ramsay seien attraktiv für Ferienregionen, sagt Jürg Stettler. Er ist Tourismusdozent an der Hochschule Luzern.
Das wollen eigentlich alle Destinationen, dass die Gäste, die kommen, möglichst lange vor Ort sind und entsprechend auch dann möglichst viel Geld ausgeben. Und das ist sicher bei Personen, die länger bleiben, eher der Fall als bei einem Tagestourist, der nur 2 Stunden an einem Ort bleibt.
Deshalb würden Ferienorte, die tief in den roten Zahlen stecken, versuchen, mit Leuten, die aus den eigenen 4 Wänden ausbrechen wollen, zumindest etwas Geld zu verdienen, sagt Jürg Stettler.
In der Not entstehen neue Geschäftsmodelle, neue Ideen. Und es sind nicht nur die Destinationen, die Angebote entwickeln, sondern es sind auch Reiseveranstalter, kleine Reisebüros, die unter dem Thema Workation konkrete Angebote entwickelt haben.
Oder Hotels. So bieten sich in der Schweiz zum Beispiel Hotels im Engadin, im Wallis oder im Berner Oberland seit kurzer Zeit neu als Bergoffice an. Gerade für Bergregionen sehe er langfristig ein grosses Potenzial, sagt Jürg Stettler.
Eine Möglichkeit sehe ich durchaus bei kleineren Orten mit einem hohen Anteil an Zweitwohnungen, die verstärkt versuchen, ihre Zweitwohnungsbesitzenden anzusprechen und konkrete Angebote zu entwickeln für Leute, die eigentlich auch Erholung und Natur suchen. Und das sind kleine Orte sicher prädestiniert, genau dieses spezifische Bedürfnis abzudecken.
Noch sind das Nischenangebote, doch es gibt Länder, die noch wesentlich weitergehen. Mauritius zum Beispiel oder Georgien, die neu spezielle Visa für Menschen anbieten, die quasi ihr Homeoffice an einen Ferienort verlegen wollen. Ein solches Visum wollen im kommenden Jahr auch Kroatien und die Seychellen anbieten, in der Hoffnung davon zu profitieren, dass die Pandemie vorantreibt, dass immer weniger Menschen im Büro sein müssen.
Stefanie Pauli, Sie hören Rendezvous, es ist 1:04.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Einen Glühwein in der Eiseskälte trinken im Gedränge, beim weihnachtlich dekorierten Tresen Raclette essen oder von Stand zu Stand schlendernd und Weihnachtsgeschenke suchen. Aus Weihnachtsmärkten wird dieses Jahr nichts, mit ganz wenigen Ausnahmen. Bern zum Beispiel eröffnet heute Abend den Weihnachtsmarkt. Matthias Baumer war bei den letzten Vorbereitungen auf dem Waisenhausplatz dabei.
Hochstrassers richten noch ihren Marktstand ein. Eine Bohrmaschine liegt auf der halbfertigen Auslage. René Hochstrasser steht zwischen grossen Kartons und packt aus.
Duftkerzen, Holzsachen aus dem Schwarzwald, Wellnessartikel, alles schöne Weihnachtsgeschenke.
Alles Ware. Der zweite der Hochstrasser-Brüder, Roger, hakt da ein.
Es ist wirklich ein wahrer Weihnachtsmarkt, wo man Geschenke einkaufen kann und nicht einfach so ein Sauf- und Fressmarkt. Oder?
Genau deshalb sei dieser Weihnachtsmarkt hier erlaubt. Und es sei ihr Glück, dass Bern dies möglich mache. Denn bisher sei es ein hartes Jahr für sie als Markthändler gewesen und sie seien froh um die kommenden 28 Tage, in welchen sie Geld verdienen könnten. 55 Stände werden in Bern aufgebaut. An der Arbeit ist auch Dirk Kretke. Warme Finken gibt's bei ihm. 40 verschiedene, nichts Synthetisches. Sie seien ein gewöhnlicher Wochenmarkt.
Und von dem her gesehen sind wir eigentlich von mir aus gesehen, persönlich nicht anders zu behandeln als ein grosses Einkaufszentrum, nur dass wir in frischer Luft sind.
Ein Einkaufszentrum geschmückt mit Tannästen, umzäunt von Weihnachtsbäumchen, verziert mit Kugeln und Lichtern. Die Händler freuen sich auf die Kundschaft, die nun einen der wenigen Schweizer Weihnachtsmärkte besuchen kämen. Und Lederwarenhändler Rudi Lehmann wünscht sich Besucher von weit her.
Die Hoffnung ist eben, dass die Leute von anderen Kantonen hierher kommen.
Ist das nicht eine riskante Hoffnung? Kommen zu viele, wird der Platz zu knapp. Trotz Schutzkonzept und Bewilligung kann die Behörde den Markt jederzeit schließen. Davor hat Olivier Jacki keine Angst. Er ist der Sprecher aller Händler auf dem Platz und koordiniert den Aufbau.
Es wird keine Ansammlung von Leuten geben. Jeder Standbetreiber ist angehalten, die Sicherheitskonzepte umzusetzen, die Leute ein bisschen zu führen. Aber sonst sind wir natürlich auf einem öffentlichen Platz und da können sich die Leute frei bewegen. Wir konnten Stände ein bisschen lockerer aufstellen dieses Jahr, weil wir ein bisschen mehr Platz zur Verfügung haben bekommen. Und durch das können sich die Leute aus dem Weg gehen und kann man eigentlich ein sicheres Gefühl haben, wenn man hier bei einem Weihnachtsmarkt schlendert.
Einige Händler haben dennoch abgesagt, aus Vorsicht. Weil die Standmieten dieses Jahr teurer sind als zuvor, schien ihnen das unternehmerische Risiko in der Pandemie zu hoch. Weihnachtsmarkt als Warenmarkt, das ist in Bern erlaubt. Aber etwas darf nicht sein. Karamellier Neuenschwander schaut aus seinem Markthäuschen und sagt, Er dürfe der Kundschaft keine süßen Rahmbonbons zum Probieren direkt in die Hand reichen.
Unsere weltberühmten Schnauserli, die alle unsere Kunden überkommen, zusätzlich müssen wir jetzt einfach leider Gottes direkt die Säckchen abfüllen. Und ja, das ist ein bisschen eine traurige Sache, aber wir sind zuversichtlich, dass es ab nächstes Jahr wieder ein Schnauserli gibt für alle.
Und dass man sich diese Leckerei dann gleich auf dem Markt in den Mund stecken darf.
Vorweihnachtliche Gefühle am Weihnachtsmarkt in Bern ab heute Abend. Matthias Baumer hat uns mitgenommen. Rendezvous gleich ist es 13 Uhr. Die Schweiz ist in mancher Hinsicht besonders. Eine Besonderheit sind die 7 Bundesrätinnen und Bundesräte, die das Land gemeinsam regieren. Wann funktioniert diese Kollegialregierung eigentlich besonders gut, wann weniger? Dieser Frage geht der Politologe Adrian Vatter in seinem neuen Buch nach und auch gleich hier im Tagesgespräch, im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Annalisa Achtermann.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.312 neue Corona-Infektionen und 141 Todesfälle. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt laut SRF-Data bei rund 3.900. Das sind 20% weniger als in der Vorwoche. Der Kanton Zürich verlängert seine Corona-Maßnahmen bis Ende Jahr. Das heißt, die Gastrobetriebe und Läden bleiben auch über die Festtage geöffnet. Das will die Regierung im Kanton Jura ihrer Bevölkerung auch ermöglichen. Sie lockert die strengeren Maßnahmen. Restaurants und Museen sollen dort ab dem 10. Dezember wieder öffnen. Mehr Notfälle in den Bergen, das meldet der Schweizer Alpenclub SAC für das laufende Jahr. In den ersten 9 Monaten seien fast 2.900 Personen in den Bergen gerettet oder geborgen worden. Rund 400 mehr als in der gleichen Periode im letzten Jahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.